Heute habe ich Florian Steiner zu Gast. Ich durfte Florian über sein Instagram-Profil kennenlernen, das da heißt Jenseits der Worte. Florian ist nämlich Bestatter und gibt, wie ich finde, absolut würdevolle, schöne, aber auch witzige und nachdenklich machende Impulse bei Social Media über die ja doch noch oft mit Irritation und Tabus begleiteten Themen Tod, Sterben, Trauer. Nebenan, kennste? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Und da es ja in diesem Podcast immer wieder darum geht, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die ich absolut interessant und deren Beruf ich sehr inspirierend finde, sage ich herzlich willkommen bei Nebenan kennste. Lieber Florian, magst du dich einfach nochmal selbst vorstellen?
Sehr, sehr gerne. Ich bin Florian, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Oldenburg, bin seit 8 Jahren Bestatter. Das heißt, ich habe auch eine Ausbildung gemacht und bin somit eine Bestattungsfachkraft. Seit 3 Jahren zusätzlich auch als freier Redner tätig auf Trauerfeiern und seit 1 Jahr als ausgebildeter Trauerbegleiter auch in der Begleitung von Angehörigen mit dabei.
Wow. Also wie bitte, wenn ich das so ganz plakativ sagen darf, kommt man als junger Mensch dazu, Bestatter werden zu wollen und sich mit diesem Thema auseinandersetzen zu wollen? Oder hattest du im Ursprung mal andere Berufswünsche, denen du nachgegangen bist oder nachgehen wolltest und es kam dann alles zufällig? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Es gibt 2 Antworten auf diese Frage. Die erste lässt sich durch meinen Werdegang erklären. Ich habe nämlich vor meiner Ausbildung zum Bestatter Theologie, Germanistik und Philosophie studiert. Das ist so dieser eine Komplex. Habe aber später noch einmal eine Ausbildung gemacht zum Heilerziehungspfleger.
Ah.
Und das sind 2 Bereiche, aus denen ich ja einiges mitgenommen habe. Aus dem Studium hauptsächlich dieses Bewegen rund um Rituale, die sich mit dem Leben und Sterben beschäftigen, gerade als Theologe. Und als Heilerziehungspfleger habe ich ja Menschen sehr hautnah im Alltag begleitet. Und letztlich habe ich dann eigentlich überlegt, was könnte dabei herauskommen, wenn ich beide Werdegänge, beide Berufe miteinander verbinde. Und irgendwie bin ich dann letztlich im Bestattungshaus gelandet. Das ist die eine Antwort auf die Frage. Die andere lässt sich durch meine Biografie erklären und durch einen Sterbefall, den ich selbst erlebt habe. Nämlich ist, als ich 12 war, also relativ jung, mein Vater gestorben, der auch mit 40 Jahren noch total jung war. Und das hat mich natürlich mein Leben lang begleitet. Und mir ist auch erst, als ich schon Bestatter war, aufgefallen, dass das natürlich ein ganz toller Umgang ist mit meiner eigenen Trauer, an die ich mich vorher auch oft nicht unbedingt herangetraut habe. Und ich mich eigentlich dann auch ein Stück weit gezwungen habe, damit zu beschäftigen. Das ist die andere Antwort, weshalb ich vielleicht indirekt unbewusst Bestatter geworden bin.
Wow, jetzt habe ich Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich großartig, dass du auch diesen Zusammenhang für dich sehen kannst und möchtest. Denn ich kann mir ja vorstellen, dass du bei deiner täglichen Arbeit immer wieder an ja berührende Geschichten kommst, die dir zugetragen werden, dass du ja mit Trauer umgehen musst von anderen Menschen und dich das ja bestimmt auch auf die ein oder andere Art und Weise berührt. Und da wäre auch meine Frage, wie gehst du damit um? Du hast da quasi einen Weg für deine persönliche Trauer gefunden, unbewusst, bewusst, wie auch immer, durch den Weg selbst die Leute zu begleiten. Wie ist es, wenn das von außen kommt? Kannst du damit gut haushalten mit deiner Energie, mit deiner Kraft?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich fast täglich noch vor der Arbeit ein bisschen früher aufstehe und online eine Selbsthilfegruppe besuche.
Ah.
Das ist keine Selbsthilfegruppe explizit für Bestatter. Von sowas habe ich auch noch nicht gehört. Es geht da eher um Persönlichkeitsarbeit, ganz generell Weiterentwicklung in persönlichen Bereichen. Aber da kann ich natürlich eben genau über diese Themen sprechen, über die ich manchmal vielleicht auch gar nicht mit den Kollegen unbedingt spreche oder erst recht nicht mit meiner Familie, meiner Freundin oder mit anderen Freunden. Also da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht in dem Nebensatz nochmal so erwähnen, was ich eigentlich im Bereitschaftseinsatz auf den Bahngleisen gesehen habe. Und in diesen Gruppen ist das viel leichter. Und da kann ich loslassen und da kann ich die Dinge aussprechen, die vielleicht für viele unaussprechbar auch irgendwie gelten. Ja.
Na. Wie viel nimmst du mit in dein Privatleben? Also, weil du gesagt hast, es gibt ja einfach Dinge, die kann ich da nicht so besprechen. Aber ist es, also, keine Ahnung, ich habe Klienten, ich spreche Hörbücher. Wenn ich fertig bin am Abend, dann erzähle ich davon, was ich gemacht habe. Wie ist es bei dir? Also berichtest du auch, ich habe heute das und das und den begleitet? Oder ist es eher so, ja, nicht so zu besprechen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Doch, ich trage das definitiv mit nach Hause. Ich habe auch schon häufig gehört, dass Bestatter sagen, nach Feierabend ist der Beruf für mich vorbei und dann gehe ich in mein Privatleben. Das klingt auch vielleicht erstmal ein bisschen gesünder, aber das ist bei mir nicht Realität. Aber das heißt auch nicht, dass alles, was ich mit nach Hause nehme und zum Beispiel in meine Beziehung, dass das negativ behaftet ist.
Okay.
Es gibt ja auch viele Sterbefälle, aus denen ich ganz viel für mich mitnehme. Wenn jemand zum Beispiel, und das ist wirklich nicht erst einmal passiert, dass jemand gerade erst ins Rentenalter eingetreten ist, sein Leben lang viel und hart gearbeitet hat und, sag ich mal, im ersten Rentenmonat verstorben ist, dann nehme ich ja für mich was mit und ich finde das toll, meiner Freundin davon erzählen zu können, damit wir für uns das auch vielleicht anders machen können.
Ja.
Das wäre jetzt einfach nur ein Beispiel dafür, dass das total sinnhaft sein kann, sich mit diesen Geschichten oder dass ich mich zumindest mit diesen Geschichten auch weiter beschäftige. Und ich habe auch schon schlaflose Nächte verbracht, weil Dinge mich wachgehalten haben, aber es ist in Ordnung. Weil es wäre auch irgendwie, glaube ich, noch schlimmer, wenn das einfach gar nicht so wäre.
Ja.
Dann wäre ich vielleicht ein Psychopath.
Ja, oder was auch immer. Ich würde es jetzt vielleicht nicht so drastisch nennen, aber da fällt mir jetzt gleich auch eine Frage ein. Hast du dir vielleicht auch aufgrund deines Jobs so einen gewissen Humor, vielleicht sogar so einen schwarzen Humor, wenn ich das so ganz klischeehaft jetzt mal sage, zugelegt? Kann man das so sagen oder bist du eh so, wie du bist, auch schon vorher gewesen?
Ich denke, ein Stück weit habe ich es auf jeden Fall schon mitgebracht.
Mhm.
Aber gerade in diesem Umfeld hat sich mein Humor doch definitiv noch ein Stück verändert oder auch weiterentwickelt. Und das zeigt sich ja zum Beispiel auch auf meinem Instagram-Kanal, auf Jenseits der Worte. Da sind ja nicht alle Beiträge immer bitter ernst, sondern auch schon mal auch ein Stück weit albern, aber ja auch immer mit einem ernsten Hintergrund. Ich habe eine Geschichte, die ich gerne als Beispiel verwende, warum dieser schwarze Humor, wie wir es ja immer nennen, ganz sinnvoll sein kann.
Mhm.
Und zwar müsste ich dann auch einfach mal von einer Situation erzählen, die ich im Bereitschaftsdienst als Bestatter erlebt habe. Da hat sich jemand umgebracht, suizidiert mit einem Holzkohlegrill. Also Triggerwarnung vorab eigentlich nochmal eben. Mhm. Jemand hat sich suizidiert mit einem Holzkohlegrill im eigenen Badezimmer und ist dann eben an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Und bevor wir diese Wohnung betreten haben, kam schon ein Polizist auf uns zu und meinte, Jungs, die Bratwürstchen sind schon alle.
Ja.
Und das klingt super hart. Und auch irgendwie, ich kann verstehen, dass man im ersten Moment schluckt. Aber das, was der Polizist im Prinzip damit zum Ausdruck gebracht hat, ist ja auch ein Stück weit seine Fassungslosigkeit darüber, dass jemand einen Gegenstand, den Holzkohlegrill, der eigentlich im Mittelpunkt steht, vielleicht bei einer Grillfeier, Kinderspielen im Hintergrund, diesen Grill hat er entfremdet und benutzt, um sich zu suizidieren. Das macht fassungslos. Und ich finde es schon eher fast eine Kunst, diese Fassungslosigkeit doch irgendwie in Worte packen zu können. Und das hat der Polizist eigentlich ganz treffend gemacht, auch wenn wir natürlich auch geschluckt haben an der Stelle.
Ja, na klar.
Das so ein bisschen zu dieser Notwendigkeit oder auch dem Humor eigentlich ein bisschen als Hilfsmittel.
Ja, total. Kann ich mir vorstellen. Und einfach dem Ganzen die Schwere in dem Moment zu nehmen, wo du ja auch in der Lage sein musst, deine Arbeit zu tun. Wenn ich jetzt mal von einer Situation, die fernab von Tod und Trauer ist, an eine mir bekannte Fassungslosigkeit denke, dann komme ich ja auch in eine Bewegungslosigkeit. Und wenn du das hättest in deiner Arbeit, dann könntest du ja einfach nichts machen dann. Ja, dann wärst du vor Ort und hättest vielleicht keine Ahnung, was du jetzt als nächsten Schritt zu tun hast. Und deswegen ist es bestimmt ganz, ganz wichtig, dass da für Außenstehende das vielleicht etwas skurril rüberkommen kann, aber ihr in dem Moment so miteinander sprechen müsst und dürft und sollt, damit ihr das überhaupt machen könnt, was ihr da machen müsst. Ja. Du hast ja auch gesagt, dass du jetzt gerade Bereitschaftsdienst hast. Das heißt also, wir könnten jederzeit damit rechnen, dass ein Anruf kommt und wir unterbrochen werden würden, ne? Das habe ich richtig verstanden, oder? Und was wäre der Fall? Was könnte da passieren heute? Wo müsstest du da hin, oder?
Es könnte zum Beispiel passieren, dass jemand im Pflegeheim verstirbt, im Beisein seiner Familie, und wir dann dazukommen dürfen, um die Person zu uns ins Bestattungshaus zu überführen. Ein anderes Extrembeispiel wäre zum Beispiel, dass, ich sag mal, heute ist Vatertag, dass ein Unfall passiert, weil jemand alkoholisiert fährt, und wir dann wirklich auch dort eine Bergung durchführen. Ja, andererseits könnte auch jemand friedlich zu Hause versterben. Das wären so die Situation. Ich bin gleichzeitig ja auch als Berater tätig. Das heißt, auch wenn eine Familie das ganz dringende Bedürfnis hat, jetzt schon über Details zu sprechen oder vielleicht einfach über den Verlust zu reden, also dann sprechen wir jetzt eher schon von Trauerarbeit, auch dann wäre ich in meinem Bereitschaftsdienst bereit, mir die Zeit zu nehmen und ja, die Familie im Bestattungshaus oder auch zu Hause zu treffen.
Wow. Also da ist jetzt für mich schon so nochmal eine Frage. Du bist ja einerseits Seelsorger, wenn du sagst, ich begleite die Familien in ihrer Trauer. Andererseits ist es wie ein Handwerk, wenn du sagst, okay, ich muss ja dann jemanden bergen, wohin bringen. Das Wort, was mir immer nur einfällt, ist herrichten. Du hast da eine andere Jargon bestimmt und Fachbegriffe dafür, damit derjenige dann auch nochmal vielleicht schöner aussieht, wenn man sich von ihm verabschieden möchte und angezogen wird und tralala und so weiter. Und dann ist es ja aber auch einfach, den Ablauf zu planen. Wann wird beerdigt, wo wird beerdigt, wie wird beerdigt? Dann ist es eher so Eventmanagement. Ist das richtig? Hast du all diese Kernkompetenzen sozusagen jeden Tag in einem vereint? Oder hast du Schwerpunkte? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also vorab einmal, das Handwerk zählt definitiv nicht zu meiner Kernkompetenz. Auch wenn wir immer mal wieder die Särge befußen oder auch den Sargausschlag durchführen, zum Beispiel Füllmaterial einfüllen als Schutz, oder davor, dass Flüssigkeiten auslaufen. Aber die anderen Dinge, die du geschildert hast, treffen definitiv auch zu, dass zum Beispiel die hygienische Versorgung, so nennen wir es, des Verstorbenen stattfindet. Gleichzeitig aber eben auch die Gespräche mit den Familien dann eher in den Räumlichkeiten des Büros. Immer wieder während des Arbeitstags kann es passieren, dass, so wie auch gerade beschrieben, ein neuer Sterbefall eintritt und ich damit rausfahre. Das kann grundsätzlich immer passieren. Aber es gibt auch ganz schlichte und einfache Orte, die wir aufsuchen, wie zum Beispiel, dass ich mal zum Standesamt fahre und dort was einreiche oder abhole. Oder eben auch dann zwischendurch rausfahre zum Friedhof. Und alles in allem macht das den Beruf für mich auch so attraktiv, dass ich täglich so viele verschiedene Orte sehe und ja, so viele Eindrücke jeden Tag bekomme. Plus, ich heute gar nicht wissen kann, was morgen wieder auf mich wartet. Und das macht es spannend.
Wow. Mhm.
Ich sitze nicht jeden Tag in dem gleichen Büro und mache die gleiche Fließbandarbeit.
Ja.
Da bin ich auch echt dankbar dafür, dass ich im Laufe von vielen Jahren diese Tätigkeit für mich irgendwann finden konnte.
Ja, total, weil ja auch einfach es nicht vorgegeben ist, wann gestorben wird und welche Tage sich dafür gut eignen, sondern das passiert, wenn es passiert, und dann bist du zur Stelle sozusagen. Wie darf ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt einen Trauerfall habe? Dann rufe ich an, komme ich vorbei? Was muss ich mitbringen? Wie sieht das so aus? Oder gibt es da was man vielleicht vorab sagen kann, um sich auf sowas vorzubereiten?
Grundsätzlich darfst du erstmal so kommen.
Mhm.
Es gab auch schon Situationen, in denen die Familien wirklich einfach vor der Tür standen und geklingelt haben und sowohl die Familie als auch wir unvorbereitet waren. Wenn ich die Möglichkeit habe, am Telefon ein, zwei Dinge durchzugeben, dann weise ich zumindest darauf hin, falls es möglich ist und die Familie sich vielleicht auch zeitnah am Sarg als Aufbahrung verabschieden möchte, dass sie schon mal Kleidung heraussuchen und mitbringen dürfen. Oder aber es gibt ja auch einfach Formalitäten immer im Sterbefall, dass sie mal schauen können, ob das Familienstammbuch schon bereit liegt, weil daraus bräuchten wir dann Urkunden. Ah, das meiste ergibt sich dann eigentlich aus dem Gespräch heraus, welche Besonderheiten gewünscht sind im Rahmen der Trauerfeier, der Erinnerungsandacht. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen dafür.
Okay.
Ob dann doch vielleicht irgendwie eine Gitarre in der Dekoration stehen darf oder eine Nähmaschine, die irgendwie einfach das zum Ausdruck bringt, was die Person auch im Leben fasziniert hat. Ja, das sind die spannenden Dinge, die dann meistens erst in
Da will ich
Erscheinung
gleich
treten.
mal nochmal einhaken, weil ich das total spannend finde, dass du jetzt solche Beispiele bringst. Gibt es skurrile oder außergewöhnliche Wünsche, die an dich herangetragen wurden, schon wie so eine Beerdigung ablaufen soll oder was, wie der Sarg aussehen soll oder was getragen werden soll, wo du so sagst, okay, keine Ahnung, muss ich erstmal gucken, ob das machbar ist? Hast du da irgendwie so Geschichten auf Lager?
Ich sag's mal so, es ist mittlerweile viel zu lange her, dass wir zum letzten Mal einen Sarg Ferrari rot haben lackieren lassen für die Trauerfeier. Das war wirklich von einer Person die absolute Lieblingsfarbe und ich liebe es, wenn solche Wünsche auch kommuniziert werden. Ich kann mir vorstellen, dass viele Familien sich das auch gar nicht unbedingt trauen, das anzusprechen oder glauben, das ist sowieso nicht realisierbar. Ja, also wir haben den Sarg tatsächlich in eine Autolackiererei gebracht,
Wow.
um den dann rot lackieren zu lassen.
Ja.
Es war auch nicht günstig, aber der Kostenfaktor hat in dem Fall auch gar keine Rolle gespielt.
Okay.
Ja, und ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir vielleicht dann mal ein Motorrad in der Andachtshalle stehen haben oder ein Jetski. Da sind eigentlich der Kreativität wenige Grenzen gesetzt. Und wir haben
Okay.
bis jetzt wirklich alles realisieren können. Und ich bin gespannt auf die Ideen, die es noch so gibt, die mir noch
Ja.
gar nicht in den Sinn kamen,
Ja,
ne?
ja, ja. Gibt es da Unterschiede zwischen jung und alt? Also, das ist jetzt zum Beispiel, ich sehe das nur auf dem Friedhof immer wieder, wenn es Kindergräber sind, da ist viel mehr Dekoration zu sehen auf dem Grab als jetzt bei älteren Menschen, die verstorben sind. Ist es bei der Trauerfeier zum Beispiel auch so, dass da viel mehr, ja, viel mehr bedacht wird, was das Kind mochte, als bei einem älteren Menschen, oder ist das einfach familienabhängig?
Ich habe das Gefühl, dass die Eltern das, ja, den Eindruck haben, weniger an Tradition und Rituale gebunden zu sein, wenn sie zum Beispiel, ich nehme mal als Beispiel, ihr 25-jähriges Kind verlieren, weil sie einfach sagen, die Trauerfeier soll so sein, wie unser Kind auch war. Bei Älteren ist es dann vielleicht schon eher so, dass es heißt, es war ja auch dieser Bezug zu dieser speziellen Kirche da und der Pastor, der ist ja auch schon bekannt. Da ist ja dann klar, dass ein paar mehr Riten auch vorgegeben sind. Ich glaube, bei jüngeren Menschen wird es kreativer. Ein bisschen kommt es auch auf die Mentalität der Familie an. Ja, manchmal diese Frage, was sollen denn die anderen dann dazu sagen? Oder sie sagen, jemand war eine ganz schlichte und einfache Person. Deshalb soll es auch schlicht und einfach sein. Das kommt
Ja.
auch vor.
Okay.
Aber gerade so moderne Möglichkeiten wie eine Diashow oder sowas, das ist häufiger auch bei jüngeren Menschen. Und das finde ich super.
Ja. Kann ich mir vorstellen, ja.
Ein Phänomen, das jetzt in den letzten Jahren vermehrt aufgetreten ist, zum Beispiel die Live-Übertragung von Trauerfeiern, die wir dann zum Beispiel über Skype dann, glaube ich, einmal nach Südafrika übertragen haben. Oder jetzt auch kürzlich dann, genau, da war ein Teil der Familie in England. Und gut, es ist, glaube ich, für uns auch immer geläufiger im Alltag, Instagram zu benutzen oder andere soziale Medien. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das in Zukunft noch weiter zunimmt, weil einfach die Familien oft viel mehr gesplittet sind
Ja.
über die ganze Welt oder deutschlandweit und eben diese technischen Möglichkeiten einfach, wie die ja in unserer Hosentasche schon quasi bei uns tragen. Ne?
Wahnsinn. Ja, okay, auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, aber das macht ja total Sinn. Und weil es ja auch einfach möglich ist, verwirrt es manche Menschen. Also bietet ihr das an, wenn ihr hört, okay, da ist eigentlich auch, wir wissen nicht genau, wann wir es machen sollen, weil ob die Familie anreisen kann, weil die ja in dem und dem Land sind. Ich denke, so ergibt sich das ja, dass dann überhaupt diese Idee der Übertragung in den Raum geworfen wird. Ist es dann, oder kommen die Menschen mit diesem Wunsch schon?
Ich stelle ganz bewusst zu Beginn eines Beratungsgesprächs immer die Frage, aus welcher Situation heraus die Familie kommt.
Okay.
Und die Familien wundern sich auch oft darüber, weil sie denken, naja, ist doch klar, unser Onkel ist gestorben, deshalb sitzen wir hier. Aber durch dieses Erklären der Situation, auch zuletzt vielleicht, ob sie noch gemeinsam am Sterbebett saßen und das Händchen gehalten haben oder aber niemand vor Ort war und jetzt alle aus verschiedenen Ländern sogar anreisen, das wird ganz oft in der Beantwortung meiner ersten Frage deutlich. Und ich hoffe und glaube, dass die meisten Familien gar nicht wissen, warum ich frage. Ja. Aber und da glaube ich sogar, dass ich oft in den ersten paar Minuten schon erahnen kann, ob sowas passend wäre. Damit meine ich jetzt wieder zum Beispiel eine Live-Übertragung einer Trauerfeier oder aber die Einschätzung, wie ausfallend überhaupt eine Trauerfeier sein soll, weil wenn jemand zuletzt gar nicht vor Ort war und eben das Händchen nicht gehalten hat und vielleicht schon seit Jahren kein Kontakt war, dann kriege ich auch das mit und dann habe ich meistens auch schon ein gewisses Gefühl dafür, dass es und ob es dann vielleicht schlichter sein darf.
Ja. Warst du schon immer ein feinfühliger Mensch oder ist es jetzt auch gewachsen durch deine vielen Jahre, die du das jetzt schon machst, dass du sagst, okay, mein Gespür für mein Gegenüber wird immer feiner?
Das ist eine tolle Frage, weil häufig erlebe ich selbst, dass Bestatter behaupten, dass sie im Laufe der Zeit weiter abstumpfen und sich an diese besonderen Situationen gewöhnen. Ich würde von mir gerade genau das Gegenteil behaupten. Auch durch diesen Kontakt zu den Familien. Am Anfang war es vielleicht sogar eher noch mehr Distanz, als ich lediglich im technischen Bereich tätig war in meiner Ausbildung. Na, als letztes kommt dann erst dieser Kontakt auch zu den Hinterbliebenen, dass ich da vielleicht noch gesehen habe, naja, das ist ja nur die Hülle eines Menschen. Aber je mehr ich den Kontakt auch zu den Familien hatte und auch einen eigenen Sterbefall danach nochmal in meiner Familie erlebt habe, ist mir bewusst geworden oder wurde mir immer bewusster, wie viel Bedeutung der Mensch ja doch irgendwie noch hat. Und selbst über den Tod und die Verabschiedung hinaus. Also ich glaube, dass ich schon, und da bin ich auch ganz dankbar dafür, dass ich diesen Beruf haben darf, der mir hilft, mich persönlich auch zu entwickeln und hoffentlich sensibler geworden zu sein.
Ja. Wow, ja. Also du sprichst ja schon so, dass es nicht nur für die anderen ist, was du da tust, sondern auch immer wieder ein Stück für dich. Und das finde ich ja großartig. Das finde ich ja überhaupt, was eigentlich jeder empfinden oder fühlen dürfte bei seiner Berufswahl, dass einem das so viel Erfüllung gibt und dass es einen so begleiten und berühren darf, was man da tut, dass man selber auch davon profitiert. Ich finde, dann macht ein Beruf Sinn. Egal, was es ist, egal, ob es jetzt dein Bereich ist oder irgendein anderer, wenn ich irgendwie davon, ja, selber immer was mitnehmen kann. Das haben aber manche nicht, ne? Die dann so sagen, ach Gott, es ist schon wieder Montag. Und du hast ja vorhin auch so gesagt, das ist so spannend, weil du eigentlich nie weißt, was ist am nächsten Tag und was erwartet mich, kannst du eigentlich gar nicht vorhersehen, ne? Das ist schon toll. Gibt es so ein skurrilstes oder berührendstes Erlebnis, was du hattest, wo du sagst, okay, das werde ich nie vergessen in meinem ganzen Leben nicht?
Ich habe natürlich vorher schon ein bisschen über die Frage nachgedacht, weil das ist schon das, was ich einen Bestatter wahrscheinlich auch als erstes fragen will. Ne? Was ist das Aufregendste, was du bisher gesehen hast oder was bleibt dir am meisten in Erinnerung? Mm. Und wir erleben natürlich viele erschütternde Dinge. Aber ich glaube, das ist gar nicht das, was ich jetzt schildern möchte, weil da reicht es, sich mal einen Krimi anzuschauen oder einen Horrorfilm. Und ja, so kann sich das auch in echt anfühlen.
Okay.
Aber ich habe eine andere Geschichte mit dabei. Und zwar von einem älteren Herren, der auch, meine ich, schon über 90 war. Und der ist total gerne Auto gefahren.
Ja.
Er sollte aber eigentlich gar kein Auto mehr fahren. Und seine Familie hat ihn immer wieder dazu gedrängt, seinen Führerschein rauszurücken. Der Herr hat aber gesagt, meinen Führerschein kriegt ihr nicht. Den nehme ich mit ins Grab. Und jetzt rate mal, was die Familie gemacht hat. Die haben ihn dann nochmal bei der Aufbahrung besucht und haben ihm tatsächlich seinen Führerschein in die Hände gelegt. Mit dem wurde er dann im Sarg auch bestattet.
Ach schön, ja. Ja, so wie er es vorher gesagt hat, auf jeden Fall, ja.
Ja, da wird dann auch nochmal deutlich, wie symbolträchtig so eine kleine Geste halt sein kann. Aber das war seine Haltung, die er bis zuletzt durchgezogen hat. Man könnte jetzt das in einem Satz beschreiben, ja, einem Verstorbenen wurde halt ein Dokument in die Hände gelegt, aber das war sein Führerschein und den wollte er nicht hergeben. Und die Familie hat das bis zuletzt respektiert. Ist das nicht eine geile Geschichte?
Das ist total geil. Die Frage ist jetzt für mich nur, er ist aber hoffentlich nicht bei einem Autounfall verstorben, oder?
Nein, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau dran, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er an Altersschwäche verstorben ist.
Ja, hoffentlich. Also, weil das wäre dann so ein bisschen das Makabere da dran, ne? So, ja, weil er ihn nicht hergegeben hat, hat er dafür die Quittung gekriegt. Nein, um Gottes Willen. Also.
Und selbst dann wäre es seine Selbstbestimmung gewesen und vielleicht hat er es sich so gewünscht.
Auch wieder wahr, total. Ja. Ja, auch wieder wahr. Was ist dir denn besonders wichtig an deinem Job? Also, was würdest du sagen, ich mache das, weil?
Im Prinzip erlebst du das jetzt gerade hier live eigentlich mit mir.
Mhm.
Und zwar ist es für mich, echt sein zu dürfen, mich nicht verstellen zu müssen. Ich kann verstehen, und diese Impulse hatte ich auch anfangs, dass ich dachte, ich muss mich ein bisschen an Vorgaben halten und ernst mit der Familie reden, immer sachlich bleiben. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad wichtig und hilfreich, aber eben nicht durchgehend und immer.
Mhm.
Und mir ist es auch wichtig, mitgestalten zu dürfen. Genau das, wonach du gerade auch schon gefragt hast, ob ich selber mal Impulse gebe, ob ich die Familie dazu ermutige, die Spielfigurensammlung doch irgendwie wie ein Museum mit in die Dekoration einzubauen. Und das nehme ich mir raus und das ist mir auch ganz wichtig, das zu dürfen. Und wenn die Familie ganz schnell sagt, ach nein, also das können wir uns gar nicht vorstellen, dann lasse ich auch los so. Aber das zumindest mal äußern zu dürfen, finde ich toll. Und ein Aspekt spielt da jetzt ganz besonders mit rein, und zwar hatte ich ja auch erwähnt, dass ich auch, das macht einen großen Teil meines Lebens aus, freie Reden halte, also Trauerreden auch halte. Und da tobe ich mich natürlich ganz gerne kreativ aus. Jetzt zum Beispiel mal bei jemandem, der viele Tattoos trägt, lässt sich das Leben manchmal anhand der eigenen Tattoos symbolisch schildern. Ja, also wir hatten mal jemanden, der hat dann die Lebensblume getragen und dann kann man ja schildern, wie das Leben erblüht und aufgeht. Der Elefant war sein Lieblingstier, weil er auch ein sehr sensibler, einfühlsamer Mensch war. Also ich glaube, jedes Tattoo, was wir tragen, hat sagt irgendwie auch was über uns aus. Genauso kann ich aber auch eine Lebensgeschichte erzählen, wie eine Fahrt mit einem Wohnmobil durch die Welt. Und das ist mir wichtig, das zu dürfen und das zu können. Und da kann ich auch authentisch sein, weil diese Ideen, die habe halt ich, aber vielleicht auch jemand anderes nicht unbedingt.
Dass du das dann einfach mit reinbringst. Das heißt, so eine Trauerrede stelle ich mir vor, jetzt schon ähnlich einer Hochzeitsrede. Das heißt, die Betroffenen erzählen dir etwas über diese Person und daraus machst du dann eine zusammenfassende letzte Rede. Ja?
Gut zusammengefasst.
Genau. Okay. Wirst du oft gebeten, dass du, weiß ich nicht, bestimmte Dinge nicht sagen sollst? Also ich habe da jetzt gar keine Vorstellung, worauf ich hinaus will, aber das ist, wenn ich so einen Impuls habe, dann muss der raus. Gibt es irgendwie sowas, wo die Leute sagen, oh, bitte sagen sie auf gar keinen Fall, dass der Hans... So und so, oder? Ich weiß jetzt gerade gar nichts, aber vielleicht weißt du da was dazu.
Ich habe ein richtig gutes Beispiel aus meiner eigenen Familie.
Okay.
Vor 2 Jahren ist mein Opa gestorben und ich habe die Trauerrede nicht selbst gehalten, weil ich dachte, ich möchte als Gast da sein und das einfach selber als Teilnehmer erleben können. Und meine Oma wollte auf gar keinen Fall, dass gesagt wird, dass mein Opa in einem Kinderheim aufgewachsen ist.
Okay.
Wir anderen Familienmitglieder konnten das überhaupt gar nicht nachvollziehen, weil das einfach entscheidend war für seine zukünftige Entwicklung und für sein Leben. Und wir haben uns dann auch irgendwie darauf geeinigt, dass das ausgesprochen wird, in Absprache mit dem Redner. Aber auch als da meine Oma noch 5-mal nachgefragt hat, ob sie die Rede vorher nochmal zugeschickt bekommt und zur Kontrolle lesen darf, haben wir gesagt, nein. Wir wollen uns überraschen lassen, irgendwie ein Stück weit wie bei einem Kinofilm, den wir anschauen. Und es wäre irgendwie blöd, die Inhaltsangabe vorher Stück für Stück schon mal durchzulesen. Und so handhabe ich das meistens auch selbst als Redner. Wenn ich ganz klare Signale bekomme, dass irgendetwas nicht angesprochen werden soll, dann mache ich das natürlich auch nicht.
Ja.
Aber oftmals ist es auch vielleicht eher so ein Hadern. Darf man das sagen? Ist das in Ordnung? Und dann frage ich, ja, gehört es denn zu ihm, Und dann heißt es, ja, natürlich, sonst wäre er heute ein ganz anderer Mensch. Und dann denke ich, ja, er ist doch toll, so wie er war. Und das gehört zu ihm.
Ja. Wie oft kommt es vor, dass Menschen zu dir kommen, die das nur schnell über die Bühne gebracht haben möchten, weil Familien entzweit sind oder sich da eher so eine als Pflichtveranstaltung das rauskristallisiert? Ist das eine blöde Frage? Darf ich das fragen? Wenn nicht, dann nicht. Ne? Also.
Unbedingt darfst du das fragen. Ich kann es nicht so konkret beantworten. Es kommt immer wieder vor.
Okay.
Wieder. Oftmals gerade dann, wenn zum Beispiel auch ein entfernter, ich sag mal, ein Onkel, zu dem eigentlich seit Jahren kein Kontakt besteht, wo aber ein Neffe oder Nichte sich trotzdem verpflichtet fühlt, sich zu kümmern. Was ja auch möglich ist aus dem eigenen Nachlass des Verstorbenen. Also solange der zum Beispiel ein bisschen erspart ist, kommen nicht mal Kosten auf diesen Neffen oder die Nichte zu.
Ja.
Aber da merke ich zum Beispiel schon manchmal, dass es dann eher schlichter gehalten ist. Vielleicht ja auch, weil einfach eben nicht 50 Leute noch kommen zu dieser Trauerfeier, sondern nur 2 Personen. Und dann reicht das vielleicht, wenn da nur ein kleines Kränzchen um die Urne herum liegt.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, vielleicht mal so mit dem Blick in die Zukunft, dass das weiter zunehmen wird.
Okay.
Weil viele Familien ja bei Deutschland oder auch international verteilt sind, da mehr Distanz entsteht. Ja, und dadurch diese Notwendigkeit gar nicht mehr da ist, so wie jetzt hier in Oldenburg ortsansässig zu sein und die Nachbarschaft ist bekannt und die Person hat einen Namen in Oldenburg, sondern dass es dann eher anonymer wird. So könnte man es vielleicht sagen, dass es vielleicht zukünftig anonymer wird.
Okay.
Ja.
Bisschen traurig, die Vorstellung irgendwie.
Hm.
Wie ist denn das generell so? Es gibt ja Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Es gibt bestimmt auch Tage, die eingehalten werden müssen. Also es wird ja nicht an jedem Tag beerdigt oder doch? Oder wie ist es? Darf man sich ein Wunschdatum wählen? Ist es so, dass nach Versterben es so und so viele Tage nur dauern darf, bis beerdigt wird? Oder wie sind denn da so die Regeln?
Grundsätzlich sehen wir als Bestatter uns, zumindest in unserem Bestattungshaus, als Wunscherfüller.
Okay.
Das heißt, wenn ein Terminwunsch im Raum steht, versuchen wir den auch, wenn möglich, umzusetzen. Das ist uns super wichtig und der Familie dann ja offensichtlich in dem Fall auch. Es gibt natürlich ein paar Vorgaben, zum Beispiel, dass wir wenigstens die Sterbeurkunde brauchen, bevor wir einen Sarg bestatten dürfen oder auch bevor wir einen verstorbenen Menschen einäschern können.
Mhm.
Vorher, selbst wenn wir es wollten, dürfen wir es und können wir es einfach nicht. Aber danach, genau, versuchen wir es zu realisieren. Termine sind vor allem deshalb wichtig, weil ja eben nicht nur die Familie involviert ist, plus der Bestatter, sondern oftmals ja dann auch ein Pastor oder eine Pastorin, ein Redner. Manchmal sind es Musiker, die mit eingebunden sind. Das heißt, wir haben eigentlich schon 5, 6, 7 Parteien, die alle involviert sind.
Mhm.
Dafür brauchen wir natürlich einen festen Termin. Und es ist auch schon hilfreich, wenn vielleicht noch eine Woche Zeit für die gesamte Planung ist, dass ein Organist vielleicht nochmal ein besonderes Stück üben kann,
ja,
dass dann auch ein Redner nochmal überhaupt Zeit hat, seine Rede zu verfassen.
Ja. Also ist schon immer so ein bisschen Luft dazwischen. Ist jetzt nicht so, dass keine Ahnung, an Montag verstirbt jemand und am Mittwoch ist dann schon die Beerdigung oder gibt es das auch? Oder früher war das doch so, im Sommer musste das doch auch immer schnell gehen, weil keine Kühlmöglichkeiten überhaupt da waren oder so im Western. Da wurden sie mal gleich verscharrt, wenn du so alte Filme anguckst. Wie ist denn das heutzutage?
Wir als Wunscherfüller würden das natürlich durchaus möglich machen und es war auch vor einiger Zeit noch gängig. Ich habe die Zeit so nicht miterlebt. Ich finde es auch ganz in Ordnung, sage ich mal, das aufs Standesamt abwälzen zu können. So und zu sagen, wir haben eben nun mal diese 3 bis 5 Tage Bearbeitungszeit, bis die Sterbeurkunde vorliegt. Ja, wir würden es eher schaffen. Ist das förderlich für die Qualität der Abwicklung und auch zum Beispiel einer Trauerrede? Das nicht unbedingt. Das,
okay.
Wenn wir zumindest eine Woche Zeit haben, wird die Trauerfeier bestimmt viel besser, als hätten wir nur einen Tag Zeit.
Okay. Ja.
Aber es gibt Probleme, es gibt Konflikte, die auftreten, gerade mit besonderen Glaubensgemeinschaften. Gerade die jüdische Gemeinschaft oder auch der muslimischen oder der jesidischen Gemeinschaft in Oldenburg. Es ist eigentlich sehr, sehr wichtig, den Verstorbenen so zeitnah wie möglich, am liebsten am nächsten Tag beizusetzen. Und das ist manchmal nur schwer möglich. Aber auch da versuchen wir, intensiv uns auszutauschen mit den Standesämtern und kriegen es manchmal doch hin, auch wenn es vielleicht dann 2 oder 3 Tage sind. Also auch da wieder dieser Hinweis, dieses Schildchen, wo drauf steht, Wunscherfüller.
Ne? Ja. Also ihr versucht es möglich zu machen und es muss aber in irgendeinem Verständnisrahmen dann auch auf der anderen Seite bleiben. Das ist dann also quasi an den Glauben geknüpft, dass es schnell gehen sollte, damit die Seele nicht verloren geht? Oder wie ist jetzt so mein spontaner Gedanke dabei? Oder weißt du, was da die Hintergründe genau sind?
Nee, ich könnte es jetzt gerade auch nicht genau beschreiben. Ich würde es in meinen Worten sagen und sagen, dass der Körper dann auch ganz schnell ruhen darf.
Okay.
Ja, und Frieden findet.
Ja.
Bei den Christen könnte ich dir zum Beispiel sagen, dass oftmals mit der körperlichen Bestattung die körperliche Wiederauferstehung einhergeht. Und dass wir auch da in unseren Kreisen zeitnah die Beerdigung durchgeführt haben. Aber wir scheinen da ein bisschen entspannter geworden zu sein.
Aha. Das wäre eh so meine Frage mal nach einer Zahl, wenn ich das fragen darf. Wird eher Sargbestattung bevorzugt oder eher Urnenbestattung? Und was wäre dein Favorit? Oder kann man das so sagen? Oder weißt du schon mal, was du haben möchtest, sollte es dann soweit sein?
Es gibt auf jeden Fall einen Trend und der Trend geht hin zur Urnenbeisetzung und vorherigen Einäscherung. Das hat vor allem auch den Grund, dass es durch die Beisetzung einer Urne viel mehr Möglichkeiten gibt.
Okay.
Der Sarg wird hauptsächlich auf einem Friedhof und oftmals eigentlich so gut wie immer auf einem traditionellen Friedhof beigesetzt.
Okay.
Du hast bestimmt mal vom Friedwald gehört,
mhm.
wo dann quasi also die Beisetzung einer Urne in einem Wald stattfindet. Und da gibt es zum Beispiel keine Erdbestattungen.
Mhm.
Ne, da darf nur die Urne beigesetzt werden oder auch die Seebestattung. Ich sage mal, wir stoßen da nicht den Sarg vom Schiff, der dann abgluggert, sondern es ist die Urne, die wir beisetzen und die sich dann auflöst.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Runde 2. Warum sage ich das? Es ist so, dass du vielleicht gerade beim letzten Satz gemerkt hast, dass der relativ abrupt geendet ist. Und das liegt daran, dass Florian bei unserem letzten Interviewtreffen Bereitschaftsdienst hatte und tatsächlich zu einem Einsatz gerufen wurde. Und deswegen mussten wir sehr schnell beenden. Heute, ein paar Tage später, kommen wir aber nochmal zusammen, denn ich habe doch noch einige Fragen, die ich gerne loswerden möchte. Und weil ich das Gespräch beim letzten Mal schon so schön und einfach, ja, ergreifend gefunden habe, denn ich wiederhole mich da vielleicht, aber für mich ist das Thema Tod und Trauer ein sehr wichtiges Thema. Und ich finde, es ist in unserer Gesellschaft tatsächlich noch viel zu sehr tabuisiert. Und deswegen freue ich mich, dass ich das heute mit Florian noch ein bisschen weiter beleuchten darf. Sollten wir heute irgendwas doppelt sprechen, dann seht es uns bitte nach, denn wir haben natürlich selbstverständlich in die letzte Aufnahme schon hineingehört. Aber es ist ja einfach so, dass manche Sachen nicht mehr ganz so da sind und man vielleicht dann mal doppelt was erzählt. Dann spult einfach oder macht sonst was, aber ich denke, uns zu lauschen macht auf jeden Fall so oder so Sinn. Also nochmal herzlich willkommen zur Runde 2. Ding, 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 ding. Lieber Florian, unser letzter Satz endete mit den Urnenbestattungen. Da hatte ich gefragt, was denn eigentlich häufiger vorkommt. Und du sagtest, ja, die Urnenbestattung ist sehr viel mehr im Kommen, weil du auf jeden Fall da siehst, dass der Trend auch zu außergewöhnlicheren Bestattungen geht und man natürlich nicht einfach so einen Sarg ins Meer schubsen kann oder ja, Friedwälder immer mehr gewünscht sind, dass man dort beerdigt wird. Und da hatte ich noch die Frage auch im Kopf, wenn es dich jetzt betreffen würde, was wäre denn deine liebste Form? Eine Sargbestattung oder eine Urnenbestattung, wenn ich das fragen darf?
Du darfst, Vera, du darfst. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Und ja, auch ein Hallo an alle Zuhörenden. Also meine Form der Bestattung wäre tatsächlich keins von beidem. Ich würde gerne körperbestattet werden, aber nicht in einem Sarg, sondern ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich auch sehr naturverbunden bin, gerne im Wald bin, gerne Pilze sammle. Und ich habe mal in einem anderen Podcast mit dem Astrophysiker Neil deGrasse Tyson gehört, dass es eigentlich am energieeffizientesten wäre, wenn wir nach unserem Tod einfach
irgendwo abgelegt würden.
Ach.
So quasi nach dieser Vorstellung, dann kommt erst eine bestimmte Tierart oder eine Gruppe von Tieren und befällt unseren Körper, knabbert irgendwie an uns, nimmt aber ja auch die ganzen Nährstoffe, Mineralien, Proteine irgendwie auf, ne? Und dann kommt irgendwie die nächste Armada an Tieren und ich habe nämlich so das Gefühl, dass am meisten von uns in die Welt übergehen kann, ne? Also ich weiß nicht, ob man mir da folgen kann und du mir folgen kannst. Möglich ist es auf gar keinen Fall. Also so eine Form ist nicht realistisch und vielleicht sogar auch ein Gesundheitsrisiko in großen Städten und Gegenden, wo viel los ist. Aber ich fand diesen Gedanken irgendwie cool, weil so geht wirklich diese Energie einfach weiter und ja, so lebt auch vielleicht ein Teil von uns noch eher weiter. Also nach der Einäscherung ist halt nicht mehr so viel von uns übrig. Ne? Das ist einfach Asche.
Ich finde den Gedanken total spannend, weil ich davon noch nie gehört hatte und in mir waren jetzt ganz verschiedene Gefühle, muss ich sagen, während du gesprochen hast. Einerseits mit, ja, total cool, das ist so, sich nochmal der Welt, der Erde hingeben und gucken, wer noch von einem profitieren kann. Ich bin selber großer Verfechter von Organspende, denn mein Bruder hat bei seinem Tod 7 Menschenleben retten dürfen durch seine Organe und deswegen bin ich da totaler Fan davon. Und auf der anderen Seite dachte ich auch sofort an den Wal jetzt gerade, der da droht zu explodieren. Wo ich auch so gedacht habe, man hat ja selber dann auch Gase und weiß ich auch nicht, ob ich dann so in so einem Wald irgendwie explodieren wollen würde und dann überall klebe. Das war jetzt so mein zweiter Gedanke. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie eine ganz, ganz spannende Überlegung. Aber da kommt uns in Deutschland ja auf jeden Fall jegliche Vorschrift dazwischen. Gehe ich mal davon aus. Ne?
Da brauchen wir eigentlich nicht weiter drüber nachdenken. Vielleicht nochmal zusammenfassen, du hast es ja richtig gesagt. Ästhetisch ist es nicht, aber schon der Gedanke irgendwie doch ein bisschen. Ja,
ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, dass ich lache ja jetzt so viel darüber, dass es auch Videos gibt, da komme ich zu diesem Social-Media-Thema nochmal, die du veröffentlichst und da sind ja doch durchaus einige, ja, ich würde sagen, sarkastische oder humorvolle Beleuchtungen deines Berufs und deiner Thematik zu sehen. Wie ist denn das eigentlich? Wie kommst du auf deine Beiträge und wie hast du dich überhaupt dazu entschlossen, Social Media zu bedienen? Denn ja, für mich ist es jetzt nicht der naheliegendste Beruf, das auch auf diese Weise sozusagen in die Welt zu tragen. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, ja, dass es zu einer Präsenz und zu einer Aufklärung auch beitragen kann. Oder was ist deine Intention dahinter?
Gestartet habe ich ja ursprünglich auch als Trauerredner, auch mit der Erscheinung im Internet. Ich habe einfach mal überlegt, dass ich eine digitale Visitenkarte brauche dann irgendwie auch und da auf mich aufmerksam machen könnte zumindest. Ja, und dann habe ich aber gemerkt, dass ich die Zuschauenden eigentlich ziemlich schnell immer mehr und mehr in den Alltag auch reingeholt habe. Habe dann einfach auch als Bestatter Beiträge geteilt, wirklich irgendwie so live aus dem Geschehen. Und heute ist es ja sogar so, dass ich ja auch die Zuschauenden mitnehme, die Follower auf die Überführungen und irgendwie daran teilhaben, dass wenn ich dann auch ja Bereitschaftsdienste habe und die Überführungen. Ich habe gemerkt, dass das natürlich funktioniert irgendwie, dass das oft irgendwie tabu behaftet ist und dass es aber ja auch faszinierend einfach ist. Also wer weiß schon, welche Schritte genau irgendwie stattfinden. Was passiert mit dem Menschen, sobald er in unseren Händen ist, der mit dem Verstorbenen? Und da einfach mal so ein bisschen Einblicke zu gewähren. Und natürlich macht das super Spaß, irgendwie den Leuten was zu zeigen, was sie noch nie gesehen haben, von denen sie noch nie gehört haben. Oder es gibt so viele Mythen, ne? Zum Beispiel irgendwie, dass Bestatter die Arme brechen müssen, um den Verstorbenen noch anzuziehen. Oder ja, da gibt es ja irgendwie einige Gedanken, die kursieren, die aber natürlich nicht zutreffen. Ne? Und es macht mir auch Spaß. Ah, du hast gerade auch erwähnt, dass, und das wusste ich gar nicht, dass eben die Organspende in deiner Biografie oder auch in der Biografie deines Bruders ja eine Rolle spielt oder gespielt hat. Darüber habe ich ja zum Beispiel auch ein Video gemacht, falls du das gesehen hast, wo ich wirklich sage, so nach meinem Tod soll einfach eine Art Organflohmarkt stattfinden. Das klingt erstmal lustig, aber du wirst selbst genau wissen, was für ein wichtiges und ernsthaftes Thema das ist.
Ja.
Ja, das ist eigentlich vielleicht eine Kurzerklärung auch dessen, was ich mache oder was ich erreichen möchte. Ja. Und ich habe natürlich gemerkt, dass ich gerade dadurch die Leute auch besonders erreichen kann. Es ist schon der ein oder andere Gedanke, da auch mal wieder so ein bisschen mehr gesettelter zu werden, sage ich mal, und vielleicht nicht dauerhaft zu übertreiben, aber es macht auch einfach super Spaß.
Ich gucke es auch total gerne, muss ich sagen. Also das ist so erfrischend bei all dieser Thematik, weil ja, natürlich die, die gerade frisch betroffen sind, sage ich mal, ja, die jetzt, keine Ahnung, an dem Tag, wo sie vielleicht so einem lustigen Video begegnen, wobei ich nicht weiß, wenn man wirklich gerade trauert, ob man dann auf Instagram abhängt, naja, vielleicht um sich irgendwie abzulenken. Wie die das dann in dem Moment auffassen oder wie ich es auffassen würde, wenn ich gerade trauere. Auf der anderen Seite würde es mir vielleicht auch ein bisschen die Leichtigkeit geben, dass es ja zwar etwas Endliches ist, aber was ich ja auch immer denke, ist, die Erinnerungen sind ja so stark und kräftig und die bleiben ja bei den Menschen so oder so. Und da ist es eigentlich sowas von egal, ob ich noch, wie viele Organe oder sonst was ich noch in mir drin habe. Und ehrlich gesagt ist es mir auch eigentlich egal, auf welche Art und Weise ich verbuddelt werde, weil ich bin ja dann weg. Ich bleibe nur noch als Erinnerung. Und ich finde es so, so schön, dass du das aufgreifst und auch humoristisch beleuchtest, weil ich dadurch einfach Leichtigkeit spüren darf, als irgendwann Selbstbetroffene. Weil, wie heißt doch der Spruch? Nichts ist umsonst im Leben. Nee, warte mal. Wie heißt der Spruch? Nichts ist umsonst im, oder jetzt komme ich überhaupt nicht drauf. Nur der Tod kostet das Leben. Kennst du den nicht?
Nee.
Ach, verdammt. Jetzt kann ich ihn nicht mal ordentlich rezitieren. Aber ich glaube, manche, die den kennen, wissen, was ich meine. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Nichts ist umsonst im Leben. Nicht einmal der Tod, denn der kostet das Leben. Nee, oder irgendwie so. Keine Ahnung. Wurscht. Völlig egal. Apropos Kosten. Jetzt komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Was für eine Überleitung heute? Was kostet denn so eine Beerdigung?
Ja, die Frage kommt häufig, es macht Sinn, in jeder Situation quasi eine eigene Kostenaufstellung zu machen. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass genau diese Frage kommt. Deshalb würde ich mal ein Kostenfenster nennen von 5.000 bis 10.000 Euro.
Okay.
Es geht wahrscheinlich auch noch ein Stück weit günstiger. Nach oben hin gibt es selbstverständlich kaum Grenzen, ne? Also wer sich dann im Anschluss noch oder zumindest einen Teil der Asche zum Diamanten pressen lassen möchte, der kann dann halt nochmal 15.000 Euro draufrechnen und der kann sich auch vielleicht 5 Diamanten pressen lassen für jedes Familienmitglied ein. Also das nur mal so Gedanken
Ach,
dazu.
das wäre erlaubt, also dass nicht die komplette Asche sozusagen in die Urne kommt, sondern dass ich Teile behalten darf in irgendeiner Form?
Ja und nein. Du müsstest mir jetzt sagen, wo wir uns gerade befinden, in Deutschland
Okay.
oder in der Schweiz.
Ah, okay, alles klar.
Ja. Der Trick ist im Prinzip die Aschenkapsel, also die Kapsel, in der die Asche aufbewahrt wird, in die Schweiz zu schicken. Dort gibt es eine Firma, unter anderen rechtlichen Bedingungen auch in der Schweiz, die das durchführen darf. Sobald der restliche Teil der Asche wieder nach Deutschland kommt, muss dieser Teil wieder beigesetzt
Okay.
werden.
Also das ist sozusagen die Friedhofsordnung oder wo steht sowas?
Na, im Bestattungsgesetz.
Bestattungsgesetz.
Tatsächlich wüsste ich gerade gar nicht, wie das mit dem Diamanten ist, weil das ja eigentlich auch aus der Asche des Verstorbenen hervorgegangen ist. Es scheint aber rechtlich mindestens eine Grauzone zu sein, wenn nicht sogar erlaubt zu sein.
Okay.
Ja, aber guck mal, da habe selbst ich auch noch Wissenslücken,
Ja,
ne? Also.
es sind da alles spannende und interessante Gedanken, weil wenn du amerikanische Filme guckst, dann haben die ja die Urne einfach zu Hause auf dem Kaminsims und hupsala, dann stößt die Katze dagegen und die Oma liegt auf dem Boden. So, das sind ja dann immer so diese filmischen oder szenischen Begebenheiten, die da durchaus mal in einem Hollywood-Streifen vorkommen. Sowas gäbe es ja bei uns gar nicht.
Tatsächlich, als kleine Anekdote so nebenbei, Surprise, in Bremen ist das Ganze möglich.
Ach.
Aber nur zum Zweck der Trauerbewältigung und nicht auf unbestimmte Zeit. Wobei natürlich dann wieder die Frage ist, wie lange dauert denn meine Trauer? Wann ist die Trauer vorbei? In 3 Monaten oder in 6 Jahren? Also vielleicht ja auch nie. Vielleicht
ja,
dauert
genau.
meine Trauerbewältigung bis zu meinem eigenen Tod. Ne? Also ja.
Ach,
Mir ist aber
spannend.
Kein anderes Bundesland bekannt, in dem das so zulässig ist. Ja.
Ja, und wer entscheidet das? Also wann diese Trauer vorbei ist, kommt dann da regelmäßig jemand vorbei und guckt sich an, wie traurig man noch ist, oder?
Ich denke, da gibt es jetzt keine Kontrollinstanz. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht bei der Person, die dann eben die Urne auch zur Trauerbewältigung nach Hause nimmt, auch irgendwann sagt, ich bin bereit, jetzt loszulassen. Ich möchte nicht jeden Morgen nach dem Aufstehen der Oma oder der Mutter entgegenschauen und jeden Morgen diese Erinnerung sehen. Ich gebe sie jetzt dann auch einfach ab und sie darf ruhen. Ist ja auch die Frage, irgendwie so ein bisschen, möchte ich auf ewig diese Überreste irgendwie präsentieren oder sage ich einfach Mama oder Papa oder wer auch immer. Du darfst auch einfach wieder mit dem eins mit dem Boden werden und dann beigesetzt werden. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, der Gedanke kommt dann auch irgendwann von selbst auf.
Okay. Da ist mir jetzt gerade noch so ein Gedanke gekommen, dieses Aufbahren, oder ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Bei meinen Verwandten väterlicherseits habe ich das erlebt. Als Kind, wenn da jemand gestorben war, wurden die quasi nochmal im Sarg hübsch zurechtgemacht und man konnte sich dann am offenen Sarg von den Menschen verabschieden. Ist das was typisch Fränkisches, weil da die Familie meines Vaters herkommt, oder ist es immer so? Oder kann man das immer haben?
Es findet nicht immer statt. Grundsätzlich ermöglichen wir es jeder Familie, unabhängig jetzt von Kosten oder Umständen, die gerade vorliegen. Also beispielsweise auch nach einem schweren Unfall ist es immer bestimmt möglich, zumindest eine Hand oder einen Fuß oder einen Teil des Körpers zu zeigen. Wenn jetzt nicht konkret der Körper rekonstruiert wird, was ja auch möglich ist. Nee, aber ich tue mich schwer damit, das der Familie wirklich zu empfehlen. Und trotzdem rate ich irgendwie eigentlich doch dazu, darüber nachzudenken, weil es mir damals so gut getan hat. Ich weiß nicht, ob du dich in Form von einer Aufbahrung von deinem Bruder verabschieden konntest.
Ja, das war nochmal anders. Das war tatsächlich im Krankenhaus, weil also auf jeden Fall war eine 3-tägige Verabschiedungsphase für uns eigentlich möglich, weil er ja noch an den lebenserhaltenden Maschinen oder an den organerhaltenden Maschinen gehangen hat, bis alle Unterlagen und so weiter und da waren und es klar war, wer was bekommt von ihm und was überhaupt möglich ist. Und am Schluss, als die Organentnahme stattgefunden hatte, durften wir ihn auch nochmal sehen, also den Kopfbereich sozusagen. Und mir hat es auch wahnsinnig gut getan, weil er sah so glücklich und friedlich aus. Das war für mich irre zu sehen, wo ich so gedacht habe, okay, jetzt ist er sich auch noch irgendwie bewusst, unbewusst bewusst, dass er so viel Gutes tun durfte.
Ja, freut mich, Vera. Genau aus dem Grund habe ich gefragt. Mhm. Ne? Also selbst auch eine ähnliche Erfahrung gemacht habe, damals ja als Kind, als 12-jähriges Kind, 11,5. Und ich konnte da meinen Vater nochmal sehen in Form von einer Aufbahrung. Ich konnte seine Hand in meine nehmen und spüren, die ist kalt. Das kannte ich da noch gar nicht. Das ist anders irgendwie. Ich habe gesehen, dass sich sein Brustkorb nicht mehr bewegt hat. Und das war für mich auch ein ganz großer Schritt in die Realisierung hinein, dass mein Vater tot ist und was Tod bedeutet. Ne? Mhm. Und weil das gerade in diesem Moment so sehr stattfindet, freue ich mich natürlich immer, wenn Hinterbliebene sich darauf einlassen, wenn sie mutig sind und genau in diese Situation hineingehen. Ja, gerne auch mit Begleitung. Ich bin auch gerne mit dabei. Was heißt gerne? Ich stelle mich der Verantwortung, mit dabei zu sein. Und das sind manchmal ganz schöne Situationen, ja. Und genau, diese Erfahrung wünsche ich natürlich dann auch allen, die sich gerade verabschieden von jemandem.
Da sprichst du jetzt quasi gerade auch nochmal deine Berufung, deinen Zweig der Trauerbegleitung an, wenn du sagst, ich bin da gerne dabei und begleite, oder?
Zum Beispiel, ja, genau, das mache ich. Ich bin auch Trauerbegleiter. Ich habe eine 2-jährige Ausbildung gemacht zum Trauerbegleiter. Und das war halt auch eben nicht einfach nur ein Wochenendseminar, sondern das ging dann in verschiedenen Etappen über diese 2 Jahre. Ja, und ich bin dankbar über jede Erfahrung, die ich natürlich selber machen kann, weil ich kann natürlich die Theorie lernen und ein bisschen Gruppenerfahrung machen in so einer Weiterbildung, aber ich kann keine Situation nachstellen, in der ich mit Hinterbliebenen von einer verstorbenen Person da plötzlich stehe und merke, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Muss ich überhaupt was sagen? Reicht es, wenn ich da bin? Und es ist für mich wertvoll, dann einfach, ja, dabei sein zu dürfen. Und auch vielleicht einfach mal nichts sagen zu müssen und zu merken, das ist okay und das ist genau der Weg, der
Ja, manchmal
sinnvoll
geht's
ist.
ja auch nur um Dasein oder um Zuhören dann am Ende. Nicht, dass du unbedingt vielleicht was sagen musst, sondern dass derjenige Mensch, der da steht und trauert, was loswerden kann. Also da fällt mir jetzt auch einfach meine eigene Geschichte ein, dass ich mit einer Freundin später mal drüber gesprochen habe, die gesagt hat, oh Gott, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll zu dir und ich wusste gar nicht, wie ich mit dir umgehen soll. Und dann habe ich sie beruhigen können, denke ich, hoffe ich zumindest, indem ich gesagt habe, du, das Wichtigste für mich war, dass ich das immer und immer wieder erzählen durfte und darüber sprechen durfte, weil das halt meine Art der Verarbeitung war. Und ich denke, das ist ja auch dann wesentlicher Bestandteil oder kann wesentlicher Bestandteil einer Trauerbegleitung sein, je nachdem, ob die Leute eben sprechen wollen oder nicht, dass da irgendjemand da ist mit einem offenen Ohr und einem offenen Herz.
Ja. Du hast genau die Rolle gerade treffend beschrieben. Begleitung.
Ich stelle mir das aber ganz schön schwierig auch vor, wenn ich da noch mal eben bei bleiben darf. Was lernt man da in der Ausbildung, wie man auf einen trauernden Menschen zugeht? Das stelle ich mir gerade als Frage, weil ich natürlich, obwohl ich selber betroffen war, nicht nur eben mit älteren Verwandten, sondern eben auch mit meinem Bruder, ich weiß trotzdem manchmal nicht, wie ich auf die Menschen zugehen soll, die gerade betroffen sind.
Ich auch oft nicht.
Okay.
Natürlich.
Okay.
Der Punkt ist, glaube ich, Trauerarbeit ist Prozessarbeit. Und ich weiß natürlich am Anfang gar nicht, wo die Person steht. Ich weiß auch nicht, wohin sie kommen wird. Aber wir können halt den Weg gemeinsam gehen. Und es gibt da diesen Spruch, dem Gehenden schiebt sich der Weg vor die Füße. Und das ist eigentlich das, wie es funktioniert. Vertrauen zu haben in die Fähigkeiten und die Kompetenzen, die die Person mitbringt und irgendwie auch ein Stück weit in das, was ich kann. Und es ist leider wirklich so, es gibt und es kann keine Anleitung geben. Ich kann keinen Leitfaden schreiben. Ich habe das probiert, aber der ist nicht anwendbar auf jeden. Ja, vielleicht auf ein paar,
Ja.
aber jede Trauer unterscheidet sich von der vorherigen. Und gerade auch die Möglichkeiten, in die Trauerarbeit zu gehen. Ich kann ja mal ein Beispiel bringen. Ich begleite gerade jemanden, und da ist die Verbindung entstanden auch zum eigenen Vater über das gemeinsame Schrauben an den Motorrädern. Also das ist quasi ein Projekt gewesen, was auch noch nicht abgeschlossen war, aber dadurch ist sozusagen die Beziehung zwischen Tochter und Vater auch lebendig geblieben. Und dieses Motorrad gibt es noch. Und es ist noch nicht final repariert. Ja, das ist doch eine Einladung dazu, sich da dem weiter zu widmen, zumindest wenn der Wunsch da ist. Und final kannst du sogar irgendwie dich auf das Motorrad setzen und an den Lieblingsort fahren, irgendwie an der Küste oder so. Nee, die ist ja bei uns ganz in der Nähe hier. So, jetzt einfach mal wirklich als Beispiel, aber ich kann ja nicht genau diesen Vorschlag in einem anderen Fall machen, da würde ich die Person
Ja.
angucken und sagen, ich habe gar kein handwerkliches Geschick. Aber ich mache
Ja.
vielleicht gerne was anderes, ich koche. Kochen die alten Rezepte von meiner Mutter nach. Ja, das nur mal wirklich jetzt als zwei Beispiele.
Hast du für dich auch was, was du immer wieder machst, was dich in deiner Trauer begleitet? Hast du auch sowas mit deinem Vater? Ich meine, das war ja, da warst du ja noch sehr klein, aber vielleicht.
Ich habe viele Wege versucht zu gehen. Ich finde auch, dass ich da eigentlich wirklich ganz kreativ war. Ich habe direkt nach dem Abi eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann begonnen, die ich nach einem Monat auch schon wieder abgebrochen habe. So, aber das war einfach mein Versuch, diesen Weg zu gehen und zu schauen. Also mein Papa, der war Versicherungskaufmann. Vielleicht ist das ja auch meins. Vielleicht fühle ich mich da wohl. Und Spoiler, ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Aber ich bin andere Wege gegangen. Und ich glaube, das Hauptding ist Musik. Depeche Mode. Das war so seine Band.
Okay.
Mein Vater, der war Popper. Also, das ist ja früher irgendwie so eine Szene gewesen für sich. Und da hat halt eben diese Musik eine Rolle gespielt. Und ich höre Depeche Mode super gerne selber. Ich habe tatsächlich einen ganz alten Freund aus der Kindergarten- und Grundschulzeit, der heute auch unglaublich großer Depeche Mode-Fan ist. Und mit dem war ich das ein oder andere schon mal eben auf Partys, wo dann den ganzen Abend über nur Depeche Mode gespielt wird. Und das ist so, da stelle ich mir vor, ich bin einfach jetzt gerade mein Papa. Ja.
Ja, wow, schön, kriege ich Gänsehaut. Was machst du denn als Florian in deinem Privatleben, um abzuschalten? Du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Tod und Trauer und Instagram. Und dann gibt's ja aber auch noch den privaten Florian, den ich ja nicht kenne, weil du hast ja auch heute wieder Bereitschaftsdienst. Also du bist ja eigentlich gefühlt für mich immer im Einsatz. Hast du auch mal frei und hast du auch noch was anderes? Was dich sozusagen ausgleicht oder was machst du gerne als privater Florian?
Um es in einem Wort zu sagen, Pilze.
Genau, das hast du vorhin schon mal angerissen. Aha.
Ich liebe Pilze, damit meine ich Speisepilze, aber ich fasziniere mich natürlich auch für giftige Pilze oder einfach ganz besonders seltene Pilze, unabhängig davon, ob sie jetzt essbar sind oder nicht. Ich gehe super gerne in die Natur. Bin da auch zum Beispiel im Verein eingebunden. Und mittlerweile habe ich ein Mikroskop zu Hause stehen, mit dem ich dann die Sporen oder andere Teile des Pilzes auch mikroskopiere, um eben diese Art bestimmen zu können. Das macht super Bock und ich kann jedem empfehlen, sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen und gerade natürlich im Herbst rauszugehen, aber auch jetzt im Sommer oder ja, jetzt Ende Mai sind auch schon tolle Arten zu finden. Genau, und es ist halt einfach dann auch immer schön, was in der Küche los, ne? Also ich kann ja immer schön auch was mitbringen, was dann letztlich in der Pfanne landet. Ja. Neben dem Hobby Natur bin ich Musiker, Multi-Instrumentalist. Also mein Hauptinstrument ist die Stimme. Ich spiele Gitarre, Klavier und halt verschiedene andere Saiteninstrumente wie die Ukulele, das Banjo. Und das bringe ich natürlich auch hin und wieder mal bei den Trauerfeiern mit ein. Aber es ist schon eher Hobby und das finde ich auch an der Stelle ganz gut so.
Okay.
Ich meine eigene Musik schreibe, Texte und Melodien und dann auch gerne einfach, also es ist schon auch ein Privileg, meine Musik hören zu können, weil die einfach eben nicht veröffentlicht wird. Die spiele ich am Lagerfeuer.
Okay.
Und wer die hört, das darf sich wahrscheinlich auch schon als engen Freund bezeichnen.
Wow, schön.
Ich habe auch schon zum Beispiel ein Lied über den Abschied von meinem Papa geschrieben. Also auch da spielt dann wieder so Trauerarbeit eine Rolle. Und ja, doch, also Verluste kommen häufig in den Songs drin vor. Ja.
Mhm. Magst du einen kurzen Werbeblock für deinen Pilze-Account, den du ja auch hast, hier schalten? Dann würde ich das sogar in meine Shownotes mit reinbringen, auch wenn das jetzt mit der eigentlichen Ursprungsthematik jetzt heute nichts zu tun hat, aber weil du es jetzt erwähnt hast und weil ich weiß, dass du dafür auch einen Account hast, hau den mal gerade raus.
Ja, total gerne. Das ist Pilzpalast. Alles zusammengeschrieben, auch auf Instagram und TikTok. Ja.
Ja, cool. Dann werde ich das nämlich auch verlinken und dann kann man sich da auch mal umschauen bei dir, weil das ja auch ein ganz spannendes eigenes Thema ist. Mein Papa ist auch Pilzesammler. Also wir waren früher tatsächlich auch super, super viel im Wald mit ihm und hatten große Erfolge, dass die ganze Familie satt wurde. Nur irgendwie hat das Wissen nicht auf mich übergeschwappt, muss ich sagen. Also ich kann manche Pilze erkennen, aber ich würde mir niemals zutrauen, selber auf die Suche zu gehen und zu sagen, okay, das kann ich jetzt essen oder nicht. Da müsste ich dann auch eher ihn nochmal befragen oder ein Bestimmungsbuch oder sowas zur Hilfe nehmen. Ja. Aber daher kenne ich diese Leidenschaft auch schon aus meiner Familie. Ja. Gibt es denn berufliche oder private Ziele, die du in nächster Zeit gerne erreichen möchtest oder die sowieso vor der Tür stehen?
Das sind jetzt natürlich zwei Fragen. Ich beantworte die einfach mal nacheinander.
Mhm.
Vielleicht als erstes einmal das berufliche Ziel. Und da ist es schon so, das Thema, für das ich am meisten brenne, sind eigentlich die Trauerreden. Warum? Weil ich das Gefühl habe, da kann ich mich wirklich kreativ ausleben und auch wirklich mal die eine oder andere verrückte Idee mit einbringen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr im Sommer das Leben, die Biografie eines Menschen erzählt anhand der eigenen Tattoos, die eben dieser Mensch am Körper getragen hat, ne? Und das war irgendwie total erfüllend, das machen zu können. Und für mich auch irgendwie so einfach, weil da trifft wieder dieses zu, was ich gerade gesagt habe, den Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Also ich habe einfach mal geschaut, was hat denn der da so? Und dann trägt der einen Elefant als Symbol. Und ja, er ist einfach ein ganz empathischer, einfühlsamer und sensibler Mensch gewesen. Und die Antwort quasi auf meine Frage steckt da ja schon drin. Ja? Oder irgendwie ein Astronaut war abgebildet, weil er auch irgendwie schon so ein bisschen mal freigedreht ist und einen sehr eigenen Stil, also wirklich so losgelöst von der Normalität. Das wirklich nur als Beispiel. Oder da habe ich dann auch mal ein Leben erzählt anhand des Lieblingsanime, also jetzt bezogen auf japanische Zeichentrickfilme. Ne?
Ach.
Und dann war wirklich der Freundeskreis, die Piratencrew, die ich dann geschildert habe und jeder mit seinen Spezialfähigkeiten und wie dann sozusagen das Team eigentlich auf Abenteuer gegangen ist. Ne? Und das liebe ich, also wirklich einfach mal als Beispiel dafür, warum mich das so fesselt. Ja, das wäre so nochmal mein berufliches Ziel in einem Satz. Trauerreden revolutionieren. Ja.
Und sehr schön.
Ja, finde ich auch. Ich denke auch. Und da kann sich auch noch viel tun. Ja. Und das andere ist im Prinzip das, was wir gerade eben schon angesprochen hatten. Also mich weiter ausleben in der Welt der Pilze und der Natur. Ein neues Thema, was dieses Jahr so aufgeploppt ist, sind die Vögel, die ich wirklich vorher komplett ausgeblendet hatte. Also fand ich einfach super langweilig. Und plötzlich ist das Thema da dieses Jahr. Und ich gedacht, jetzt will ich eigentlich schon mal wissen, was das hier so für Vögel sind, die hier so herumschwirren auf dem Friedhof die ganze Zeit. Ja, und jetzt ist schon das nächste Thema da, in dem ich mein ADHS und mein Autismus, ne, in Anführungszeichen komplett ausleben kann und einfach eintauchen kann. Ja.
Also Nebenberuf dann noch Ornithologe sozusagen und dann da auch noch das Wissen mit reinbringen. Ja, aber ist ja schön. Also ich finde, zu kennen, was um einen rum ist, sind schon gute Ziele, sich damit zu befassen und vor allem das auch wahrzunehmen. Wie oft laufen wir durch die Straßen oder auch durch die Natur und nehmen nur die Hälfte wahr, weil wir in Gedanken sind oder weil wir am Ende noch aufs Handy glotzen oder sonst was, anstatt zu hören, zu lauschen, zu riechen, zu fühlen etc. Und deswegen finde ich das ganz spannend, dass du dir da diese Ausgleiche suchst und da drin auch so aufgehst.
Und tatsächlich fließen all diese drei Themen gerne auch mal zusammen. Ne? Also ich stehe dann auf dem Friedhof und habe dann die Dekoration schon am Grab aufgestellt und warte aber noch 20 Minuten auf die Familie. Da finde ich manchmal seltene Pilzarten mitten auf dem Friedhof, weil das eben auch so karge, nährstoffarme Böden sind. Und das mögen die Bäume gerne, beziehungsweise eigentlich nicht, aber sie gehen gerade aus diesem Grund dann diese Verbindung mit den Pilzen ein unter der Erde, weil sie sich dann gegenseitig Zucker und Wasser zuschieben. Und stehe ich da und warte und denke mir, Mensch, das ist doch eine Singdrossel im Hintergrund. Oder hier fliegt doch gerade mal ein Buntspecht vorbei oder was auch immer. Ne? Und das, ja, ist genau das, was du beschrieben hast. Einfach die Welt oder vielleicht auch den einzelnen Friedhof dann zu kennen und zu wissen, hier wohnt doch die seltene Singdrossel oder so.
Ja, ja.
Macht Spaß.
Das finde ich voll schön. Und da würde ich so meine letzte Frage an dich heute noch stellen. Gibt es irgendwas, was du unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest, weil du bist ein wichtiger Botschafter, zumindest für mich. Und das ist deine Bühne hier.
Ja.
Du kannst gerne noch was in die Welt hinaus sprechen und den Leuten etwas mitgeben, was dir als Florian und in all deinen Facetten deines Berufes wichtig ist.
Ich gebe euch das mit, was ich selbst viel zu oft in meinem Alltag missachte. Und was ich mir täglich neu bewusst machen muss, hier und jetzt zu sein und anzukommen. Viel zu häufig habe ich Lebensgeschichten gehört, bei denen eine Person sein ganzes oder nahezu das ganze Leben investiert hat in die Arbeit und darin etwas aufzubauen. Und kurz nach der Rente ist diese Person dann verstorben und das möchte ich eigentlich für mich und auch für alle Zuhörenden natürlich nicht. Und gleichzeitig weiß ich natürlich auch, wie leicht ist es irgendwie, in die Vergangenheit abzudriften und sich mit Selbstvorwürfen zu beschäftigen oder Ängste vor der Zukunft zu haben. Aber es gibt eigentlich nur diesen Moment. Es gibt nur dich und mich, wie wir hier gerade sitzen vor unseren Mikrofonen. Ich brauche mir keine Gedanken machen über das, was morgen oder in einer Woche irgendwie auf mich zukommen könnte, weil ich weiß es nicht. Es gibt keine Hellseher. Und deshalb versucht einfach hier zu bleiben. Ich glaube, das war's.
Wow, richtig schöner Schlusssatz, weil ja, damit berührst du auf jeden Fall den Punkt, der, glaube ich, da fühlt sich jeder angesprochen. Und wer es noch nicht so leben kann oder meint es nicht leben zu können, der ist vielleicht hiermit auch noch mal ein bisschen wachgerüttelt worden. Ich werde auf jeden Fall all deine Kontaktdaten in die Shownotes packen, sodass die Menschen nur einen Klick davon entfernt sind, dir auch zu folgen und deinen Content auch ja mitzuerleben und nachzuempfinden und Kontakt mit dir aufbauen zu können. Du bist ja jetzt natürlich von mir aus gesehen am anderen Ende von Deutschland. Das heißt, dich wirklich auch als Bestatter zu erleben wird, naja, obwohl meine Familie wohnt ja im Norden. Wer weiß, man soll niemals nie sagen, dass man sich nicht auch persönlich begegnen könnte, nicht wahr? genau, aber für alle, die in deiner Umgebung sind, spreche ich natürlich eine herzliche Empfehlung aus, dich zu kontaktieren, weil ich glaube, mit dir hat man einfach einen richtig tollen Menschen an seiner Seite, gerade für diese Thematik. Und ich danke dir von Herzen, dass du dir heute auch nochmal die Zeit genommen hast und wir nicht unterbrochen wurden von einem Einsatz. Da freue ich mich jetzt auch gerade sehr. Und dass wir somit dieses Interview noch zu einem guten Abschluss bringen konnten. Und ich, ja, wünsche dir einfach alles, alles erdenklich Gute.
Vielen, vielen Dank, Vera. Ich freue mich auch super. Und es gibt die besten Pilze in Süddeutschland. Also, es gibt unglaublich viele Gründe für mich, in den Süden zu kommen. Bin ich auch meistens im Urlaub. Also, da bin ich sehr, sehr gerne.
Ja, super, klasse. Alles, alles Gute für dich.
Und ich auch. Vielen Dank.
Danke.